zeigt sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Spiegel. Im August beginnen wir mit einigen Aufnahmen von der Tour de Natur, eine Radtour für nachhaltigen Verkehr, für eine nachhaltige Energie. Bereits letztes Jahr hatten wir ja einige Ausschnitte euch mitgebracht. Diesmal geht es vor allem um Energiepolitik, in dem, was ihr hören werdet. Außerdem wenden wir uns dem VS NSU-Spitze Corelli zu, dann der Entschädigungspolitik bzw. Nichtentschädigung von NS-Opfern und abschließend der Flüchtlingsabwehr. Tour de Natur ist eine Radtour, die jeden Sommer seit 1992 stattfindet. Dieses Jahr führte sie von Groningen nach Kiel. Wir haben wenige Ausschnitte von regionalen Bürgerinitiativen zu Brunsbüttel, AKW-Rückbau und Stromtrassen für euch vorbereitet. Beginnen wollen wir mit einem Ausschnitt zu Brunsbüttel. Das AKW Brunsbüttel nahm seinen Betrieb 1977 auf, von vielen Störfällen unterbrochen und 2011 wurde stillgelegt und soll nun zurückgebaut werden. Während der Aufnahme hielt die Fahrradtour mit ca. 150 Radlern an einem Feld an der Elbe und schaute hinüber nach Brunsbüttel, wo auch der Nordostseekanal an der Elbe beginnt. Wir hören einen Mitorganisator der Tour de Natur.
Das, was uns jetzt interessiert, da hinten sieht man auf der rechten Seite eine Masse Windkraftanlagen. Und dann ist da so ein schwarzer Klotz, der flach liegt und dann auf der rechten Seite einen höheren Aufbau hat. Und das ist das AKW Brunsbüttel. Das Schwarze, wo auch vornweg auch irgendwie so schwarze Sachen zu sehen sind. Ne? Dieses ist ein ausgesprochen problematisches Exemplar, nämlich im Gegensatz zu dem Esenshammer und den übrigen ist das ein Siedewasserreaktor. Das bedeutet, dass er bloß einen Kühlkreislauf hat, während die anderen, die Druckwasserreaktoren, die haben zwei Kühlkreisläufe. Wenn in diesem Kreislauf ein Wärmeübertrager irgendwie einen Riss hat und ein bisschen leckt, dann landet alles direkt im Kühlwasser und in der Elbe. Bei den anderen Druckwasserreaktoren muss es sozusagen an zwei dieser Wärmetauscher lecken, bis es in die Weser oder auch in die Elbe weiter oben kommt. Dann ist dieses Kraftwerk bekannt geworden durch ganz viele Störfälle und besonders auch durch die leckenden Fässer, die in einem Lager so dicht gestapelt worden sind, dass es ausgesprochen schwierig ist, sie überhaupt zu kontrollieren. Also sie können eigentlich bloß kontrolliert werden, indem man mit Kameras in die kleinen dreieckigen Zwischenräume zwischen den Fässern runterfährt. Und dann auch sieht man ja auch nicht die ganzen Fässer, sondern eben bloß so einen Ausschnitt davon. Und die sind bekanntlich also zu einem großen Prozentsatz schadhaft geworden, durchgerottet oder so.
Im zweiten Mitschnitt, aufgenommen in der kleinen Stadt Glückstadt in Schleswig-Holstein, informiert ein Mitglied der BE Brockdorf über den Rückbau von AKWs am Beispiel von Brunsbüttel.
Ihr wisst, dass die AKWs alle abgebaut werden sollen. Dabei fällt natürlich radioaktiver Abfall an. Die Brennelemente sollen ja irgendwann ab 2080 entgelagert werden. Dann gibt es noch schwach- und mittelradioaktiven Abfall. Das sind pro AKW ungefähr knapp 8000 Tonnen. Die sollen später mal in den Schacht Konrad, wenn er denn soweit ist. Und dann gibt es zum Beispiel bei Brunsbüttel noch ungefähr 270.000 Tonnen Beton, der möglicher höchstwahrscheinlich nicht verstrahlt ist. Gegen den haben wir nichts, wenn der in der Umgebung verteilt wird. Aber es verbleiben ungefähr 30.000 Tonnen von gering radioaktiv belastetem Abfall. Der soll nach Atomgesetz in der Umgebung verteilt werden, auf Mülldeponien, in Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden oder als Schrott in den Stahlschmelzen verarbeitet werden, sodass dann T-Träger, Autos, Zahnspangen, Kochtöpfe, leicht, aber immerhin radioaktiv verseucht zu uns zurückkommen. Und gegen diese letzte Variante, die zu einer Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung führt und nur deshalb gemacht wird, damit die Atomkraftwerksbetreiber einen billigen Rückbau hinbekommen, denn der Mensch als Deponie und die Umwelt als Deponien sind preiswerter zu haben als ein Endlager. Deshalb wehren wir uns dagegen. Und es gibt noch ein zweites Problem. Die Antragsteller, die Vattenfall für Brunsbüttel, hat natürlich einen Rückbauantrag gestellt und danach will Vattenfall genauso viel radioaktiven Staub in die Umwelt verteilen dürfen, wie sie das hätten machen dürfen, als das AKW noch in Betrieb war. Während des Betriebs wurden diese Grenzwerte nur zu einem Tausendstel ausgeschöpft. Und jetzt, obwohl der Reaktor nicht mehr in Betrieb ist, wollen sie wieder das Tausendfache emittieren dürfen. Das halten wir für eine Katastrophe, fürchten aber, dass die Umweltministerien in den Bundesländern das so genehmigen werden. Der Rückbau der Atomkraftwerke wird zu einer wesentlich höheren radioaktiven Belastung werden als der sogenannte Normalbetrieb der AKWs. Das müssen wir verhindern. Ich danke euch.
Ebenfalls aus dem beschaulichen Glückstadt bei Brockdorf hören wir einen Aktivisten von Greenpeace Hamburg zu den Stromtrassen.
Hier ist auch die Wiege der Windenergie, weil Schleswig-Holstein ein Energiewende-Bundesland ist. Hier gab es eben die ersten kleineren und dann größeren Windparks. Und heute kann sich eben Schleswig-Holstein schon zu vielen Zeiten des Jahres eben vollständig aus Wind- und Sonnenenergie versorgen. und in einigen Zeiten sogar Hamburg noch mit dazu. Also hier wird wirklich erneuerbarer Strom produziert, das ist super. Aber so kommt es eben auch nicht selten vor, dass eben große Mengen eben von Solar- und Windstrom nicht hier in Schleswig-Holstein verbraucht werden, sondern weiter nach Süden exportiert werden, in die südlichen Teile von Deutschland. Und da gibt es aber Engpässe, weil es eben nach Süden hin nicht so viele Stromleitungen gibt, um diesen Strom abtransportieren zu können. Jetzt werden sich vielleicht einige von euch fragen, warum überhaupt Solarenergie hier in Norddeutschland, sind die nicht im Süden besser aufgehoben? Ja und nein. Also in Süddeutschland gibt es, stehen sehr viele Solaranlagen, aber auch hier in Norddeutschland, durch die, gerade hier im Sommer, bedingt durch die langen Tage und vielen Tagen eben mit vielen Sonnenstunden lohnen sich eben auch Solaranlagen hier. Und so sind hier in Schleswig-Holstein so viele Solaranlagen installiert, dass sie eben das Atomkraftwerk Brockdorf mit der Leistung sogar schon übersteigen. Und das ist gut so. So, jetzt seid ihr heute irgendwie aus der Richtung Cuxhaven nach Wischhafen gefahren und vielleicht sind euch dort eben diese beiden großen Stromleitungen über die Elbe aufgefallen. Das sind 2 von 3 Stromleitungen, die von Norddeutschland über die Elbe nach Süden gehen. Eine ist eben noch weiter östlich von Hamburg. Also man muss sagen, es sind eben nicht so viele Leitungen, die eben Strom, auch erneuerbaren Strom nach Süden transportieren können. Da gibt es eben Engpässe. Und ausgerechnet an diesen beiden Engpässen, also hier im Raum Glückstadt, Wischhafen-Stade und dann eben östlich von Hamburg, sind an diesen beiden Nadelöhren stehen eben große konventionelle Kraftwerke. Das ist eben einmal das Atomkraftwerk Brockdorf und in Hamburg eben das Steinkohlekraftwerk in Moorburg. Und bei Moorburg kann man sagen, wenn das Kraftwerk eben in voller Leistung läuft, benötigt es ungefähr alle 4 Tage ein Schiff von über 200 Meter Länge, voll beladen mit Kohle, um das Kraftwerk zu versorgen. So, die Steinkohle, die Moorburg mit Energie versorgt, kommt über den Weltmarkt und somit eben aus Ländern wie Südafrika, Kolumbien, Indien und so weiter, wo eben unter miserablen und menschenunwürdigen Bedingungen für uns die Energie aus dem Boden geholt wird und wo indigene Völker für die Erweiterung von Tagebauen vertrieben werden. Wir haben hier an der Elbe im Stromnetz eine Konkurrenzsituation. Durch das Stromnetz kann auf der einen Seite eben erneuerbarer grüner Strom transportiert werden, aber eben auch Kohle und Atomstrom. Die Frage ist, wer hat Vorrang? Wir wären jetzt hier nicht in Deutschland, wenn das nicht auch geregelt wäre. Gibt es im Stromnetz einen Engpass, so müssen prinzipiell zuerst konventionelle Kraftwerke, also Kohle und Atom, gedrosselt werden, bevor erneuerbare Energienanlagen in ihrer Leistung reduziert werden dürfen. Das ist prinzipiell auch gut so, aber leider nur prinzipiell. Es ist natürlich klar, dass die großen Energiekonzerne diese Vorrangregelung für erneuerbare Energien durch intensive Lobbyarbeit bekämpfen und mit dem neuen Erneuerbaren Energiegesetz, das 2017 in Kraft treten wird, sind sie diesem Ziel wieder leider einen Schritt weiter gekommen. Doch wie sieht die Situation heute aus? Greenpeace hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben, die jetzt im vergangenen Mai veröffentlicht wurde. Darin wurde unter anderem untersucht, wie häufig und wie stark erneuerbare Energienanlagen aufgrund von Engpässen im Transportnetz gedrosselt werden müssen oder mussten. Deutschlandweit wird ungefähr 1% des möglichen erneuerbaren Stroms durch diese Drosselung verschwendet. Das klingt jetzt erstmal wenig, ist aber in ihrer Summe so viel, dass es ungefähr 500.000 Haushalte, ungefähr der Bedarf der Stadt Köln wird eben durch diese Abriegelung erneuerbarer Energien verschwendet oder verschenkt. Und 2/3 dieser Abriegelung findet hier in Schleswig-Holstein statt. Und da ist eben diese eben erwähnte Engpasssituation der Stromleitung eben der maßgebliche Grund dafür. So, und dann hat die Studie weiter untersucht, wie es tatsächlich mit dem prinzipiellen Vorrang für erneuerbare Anlagen aussieht. Dazu wurden explizit das AKW Brockdorf und das Kohlekraft Moorburg unter die Lupe genommen. Immer wenn in Schleswig-Holstein Wind- oder Sonnenstrom abgeregelt wurde, würde man erwarten, dass die beiden Kraftwerke gar nicht oder nur mit geringer Leistung am Netz liegen, weil Erneuerbare ja Vorfahrt haben. So, das ist aber leider nicht der Fall. Häufig laufen sie mit großer Leistung weiter. Das liegt daran, dass Atom- und Kohlekraftwerke viel zu träge Dinosaurier sind. Doch wie reagiert der Gesetzgeber darauf? Im aktuellen EEG werden Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Nordhessen zum sogenannten Netzengpassgebiet erklärt. Aber der Gesetzgeber zieht die falschen Schlüsse daraus. In diesem Gebiet wird der Zubau von Wind- und PV-Anlagen stark reduziert. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Es müssten eigentlich Kohlekraftwerke gezielt abgeschaltet werden und Atomkraftwerke, um die Energiewende nicht auszubremsen.
Und in unserer letzten Aufnahme hören wir über Pläne für ein weiteres Kohlekraftwerk an der Elbe in Stade.
7 neue Kohlekraftwerke geplant. 3 auf der Nordseite in Brunsbüttel, ja ein bisschen die Elbe runter, und 4 auf der Südseite in der Nähe von Stade. 6 von denen wurden auch durch den hervorragenden Protest der Bürgerinnen und Bürger vor Ort verhindert. Das ist gut so. So, eines von den geplanten Kraftwerken ist aber leider noch nicht vollständig auf Eis gelegt worden. In Stade will der Chemiekonzern Dow ein neues Kohlekraftwerk bauen, um sowohl für das eigene Werk Strom zu produzieren, aber auch Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen und damit die Konkurrenzsituation in den Netzen noch weiter zu verschärfen und die Energiewende auszubremsen. Wir brauchen keine trägen Kohlekraftwerke, die die Stromnetze verstopfen. Wir brauchen moderne und flexible Gaskraftwerke, die sich dem fluktuierenden Wind- und Photovoltaikstrom anpassen können und die sich später auch problemlos mit Windgas betreiben lassen und dann perspektivisch auch vollständig klimaneutral betrieben werden können. Daher hat Greenpeace Hamburg zusammen mit dem BUND, der Bürgerinitiative Stade Altes Land, der BI Haseldorfer Marsch hier von nördlich der Elbe, der Arbeitsgemeinschaft Umweltplanung Niederelbe und NABU ein Bündnis gebildet, das im vergangenen Herbst gegen den Bebauungsplan für das Kohlekraftwerk in Stade eine Normenkontrollklage eingereicht hat. So wollen wir gemeinsam erreichen, dass dieser Klimakiller nicht gebaut wird und die Energiewende nicht ausgebremst werden kann. Hoffen wir das Beste, dass dieses Kraftwerk nie gebaut wird.
Wir verlassen jetzt die Tour de Natur, eine Protestradtour für nachhaltige Energiepolitik und umweltschonenden Verkehr wie Radverkehr. So dürfte dieses Jahr wohl die gerichtlich erstrittene Durchfahrt des Wesertunnels, eine für Radfahrer gesperrte Querung unter der Weser in Bremen, ein Highlight gewesen sein. Wir haben uns hier auf energiepolitische Aspekte beschränkt. Mehr findet ihr online unter tourdenatur.net und wenden uns den folgenden Artikeln, dem VS-Spitzel Corelli, der in Halle jahrelang aktiv war, zu, der Nichtentschädigung von NS-Opfern und der Abwehr von Geflüchteten. Seit 2012 ist bekannt, dass Thomas Richter alias Corelli nicht nur als Anti-Antifa-Fotograf in Sachsen-Anhalt aktiv war, sondern auch Spitzel des VS und im direkten Umfeld des NSU aktiv war. Trotzdem gibt es nach wie vor keine Bemühungen um einen NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen-Anhalt. Obwohl die Verstrickungen des NSU nach Sachsen-Anhalt vielfältig sind und Corelli hier nur eine im Folgenden durch die Antifa der Zeitung des VVN BDA vom Juli, August 2016 beleuchtet wird. Geheimnisse um Corelli. Woran starb der Top-Informante des Verfassungsschutzes? Manchmal gibt es Geschichten, die man sich gar nicht zu erzählen traut, weil sie zu unglaubwürdig sind. Die von Thomas Richter, der unter dem Tarnnamen Corelli 18 Jahre für den Bundesverfassungsschutz gearbeitet hat, ist so eine Geschichte. Unter der Führung des Verfassungsschutzes wurde er zu einem führenden Nazis in den neuen Bundesländern. Egal, ob eine Kundgebung oder ein Konzert organisiert wurde, Thomas Richter war immer dabei. Im Laufe der Jahre wurde er so einer der wichtigsten Informanten seiner Auftraggeber. Fast 250.000 Euro hat das Amt direkt an ihn gezahlt, die er zu einem großen Teil wieder in die Infrastruktur neonazistischer Gruppen steckte. Obwohl er schon vor vielen Jahren aus den Nazi-Strukturen aussteigen wollte, ließ ihn das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht gehen. Er war als Informant zu wichtig für sie. Es war ein großer Schock, als er 2012 enttarnt wurde und die Presse über ihn berichtete. Nach seiner Enttarnung flog ihn das Bundesamt sofort ins Ausland. Später kam er in den Zeugenschutz und lebte unter falscher Identität in der Nähe von Paderborn. Im Zusammenhang mit den Versuchen, die Morde des NSU-Kerntrios aufzuklären, tauchte der Name Corelli immer wieder auf. Er stand auf der Telefonliste, die bei der Durchsuchung einer Garage in Jena gefunden wurde. Während der Durchsuchung flüchtete Uwe Mundlos und tauchte zusammen mit Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter. Thomas Richter hat später ausgesagt, dass er nicht wisse, wie seine Telefonnummer auf die Liste gekommen sei, weil er keinen von den dreien persönlich gekannt habe. Noch später wurde jedoch eine Notiz gefunden, in der er angab, zumindest einmal mit Uwe Mundlos zusammengetroffen zu sein. 2005 hat Corelli dem Verfassungsschutz eine DVD mit dem Titel NSU-NSDAP übergeben. Diese DVD war bis zum Februar 2014 in den Archiven des Hamburger Verfassungsschutzes verschwunden. Aussteiger haben berichtet, dass die DVD in großer Zahl innerhalb der rechten Szene verteilt wurde. Anfang April 2014 informierte dann das Bundeskriminalamt das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass die DVD von Corelli übergeben worden sei. Als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ihn drei Tage später befragen wollten, fanden sie nur noch seine Leiche. Der hinzugezogene Gutachter Werner Scherbaum kam zu dem Ergebnis, dass er an einer nicht erkannten Diabetes gestorben sei. Jetzt nahm Scherbaum, der als Spezialist für Diabetes mit dem Gutachten beauftragt worden war, vor dem Untersuchungsausschuss in Düsseldorf seine Aussagen teilweise zurück. Entgegen seiner bisherigen Darstellung gab er nun an, dass ihm nicht klar gewesen sei, welche Brisanz dieses Gutachten gehabt hätte. Außerdem sei er kein Fachmann für die Wirkung von Giften. Nachdem er sich jetzt weiter informiert habe, müsse er sagen, dass es doch ein Rattengift gebe, das die gleichen Symptome wie ein Zuckerschock hervorruft. Allerdings gehe er weiter von einem natürlichen Tod aus, weil er am Bett des Toten Wasserflaschen und Mittel gegen Brechreiz gefunden worden sind. In seiner Aussage bezog er sich auf eine Studie aus den USA, wonach bei den untersuchten Selbstmorden mit diesem Rattengift nur ein Mensch innerhalb eines Tages gestorben ist. Die anderen erkrankten zuerst an Diabetes und starben erst Wochen später. Auf den ersten Blick wurde dann eine nicht erkannte Diabetes als Todesursache angenommen, weil der Zusammenhang mit dem Rattengift nicht mehr offensichtlich war. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt angekündigt, dass sie die Ermittlungen neu aufnehmen werde. Als erster Schritt sollen die Leichenreservate, die in der Universität Münster eingelagert sind, untersucht werden. Zu den Ungereimtheiten im Fall Corelli gehören auch, dass ein angeblich verschwundenes Handy, das er vom Amt zur Verfügung gestellt bekommen hat, nun in einem Tresor gefunden wurde. Der Verfassungsschutz hat zuvor angegeben, dass das Handy verschwunden sei. Nach dem Fund des Handys in den Tiefen des Tresors war zwar das Gerät da, aber nicht die SIM-Karte. Ein Monat später sind jetzt auch 5 SIM-Karten aufgetaucht. Da sie bis jetzt verschollen oder versteckt waren, konnten ihre Daten weder in den Untersuchungsausschüssen noch im Prozess gegen Beate Zschäpe in München eingebracht werden. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung, des NDR und WDR sind darunter auch die, die Thomas Richter noch kurz vor seinem Tod benutzt hat.
Da stellt sich wieder einmal mehr die Frage, wie dilettantisch das Bundesamt für Verfassungsschutz organisiert ist. Aber vielleicht steckt auch die Angst dahinter, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz schon viel früher als angegeben von den Morden des NSU-Kerntrios gewusst hat. Eventuell könnte sich aber auch bestätigen, dass Beate Zschäpe zumindest zeitweise für das Amt gearbeitet hat. Es gab immer wieder Gerüchte, die das seit Jahren thematisieren. Treffe das zu, wäre der Verfassungsschutz viel tiefer in die Verbrechen des NSU verstrickt als bisher angenommen.
Nach dem VS-NSU-Spitzel Corelli wollen wir uns der Nichtentschädigung von NS-Opfern zuwenden. So erhalten nun also tschechische Roma, die die Inhaftierung in deutschen KZs überlebten, eine Einmalzahlung von 2500 Euro, werden sie denn jetzt noch leben. Der Anlass für den folgenden Artikel in der Konkret vom August 2016 ist das Buch »Spiel auf Zeit«. NS-Verfolgte und ihre Kämpfe um Anerkennung und Entschädigung von Nina Schulz und Elisabeth Mena-Urbitsch, erschienen bei Assoziation A. Über einen Versuch, die deutsche Entschädigungspolitik zu kritisieren. Schlussstrich ist das Schlüsselwort der bundesdeutschen Entschädigungspolitik. Schon 1965, rund ein Dutzend Jahre nach der Verabschiedung des ersten Entschädigungsgesetzes auf Bundesebene, wurde mit dem Bundesentschädigungsstoßgesetz ein Schlussstrich unter diese Leistung gezogen. Ab 1969 gab es keine Möglichkeit mehr, nach dem Bundesentschädigungsstoßgesetz Entschädigung für die deutschen Verbrechen der Nazizeit einzufordern. Viele Verfolgten, die vergessenen Opfer, hatte man von vornherein ausgeschlossen. Denn den meisten im Ausland wohnenden Verfolgten des Naziregimes ging es allerdings noch schlimmer. Denn das Gesetz galt nur für deutsche Staatsbürger bzw. für die dem deutschen Kulturbereich Angehörigen. Doch hatte die deutsche Gesellschaft in der Erwartung, gegen die Russen wieder gebraucht zu werden, ihre Verbrechen allzu billig loswerden wollen. Die Folge war, dass Geschädigte bis auf den heutigen Tag um Rehabilitierung und Entschädigung kämpfen. In den folgenden Jahrzehnten mussten deshalb immer wieder kleinere oder größere Zugeständnisse gemacht werden, die allerdings eines gemein haben. Ein Rechtsanspruch wurde in keinem Fall eingeräumt. Ex gratia, Leistungen, heißen sie deshalb im Fachjargon. Im Versicherungsbereich nennt man sie Kulanzzahlungen. Das Zwangsarbeiterabkommen aus dem Jahr 2000 war der letzte große Vertragsabschluss dieser Art. Nicht nur, dass alle, die eine Zahlung erhalten wollten, persönlich unterschreiben mussten, keine weiteren Forderungen an die Bundesrepublik Deutschland stellen zu wollen. Auch Bundeskanzlerin Merkel erklärte kategorisch, dies sei nun endgültig der Schlussstrich. Die Konsequenz ist, dass die Mehrheit der von den Nazis verfolgten Menschen bis heute keine Entschädigung erhalten hat. Die Wahrnehmung ist hierzulande jedoch auch jenseits absichtsvoller Sturheit eine andere. In der Regel glauben die Leute, die Verbrechen wären aufgearbeitet und die Opfer entschädigt worden, vorbildlich sogar, wie mitunter aus dem Ausland bestätigt wird. Dickleibige Bücher
Oft erstellt von vielköpfigen Forschungsteams, bezeugen in der Regel diese Sicht auf wissenschaftliche Weise. Das Grundmuster ihrer Argumentation geht von schwierigen Anfängen unter den Bedingungen des Kalten Krieges aus, auf die eine Phase der Läuterung gefolgt sei. Kronzeugen hierfür sind die 68er, wahlweise auch Willy Brandt mit seinem Warschauer Kniefall, die schließlich das Erfolgsmodell Deutschland hervorbrachte. Eine andere Sichtweise versuchen zwei Autorinnen, die jetzt ein Buch unter dem Titel »Spiel auf Zeit« vorgelegt haben. Bei Begegnungen mit dem ehemaligen NS-Verfolgten geht etwa Nina Schulz und Elisabeth Mena Urbitsch um ein Zuhören, das wahrnimmt und mitnimmt, wobei das Wahrgenommene in einem fortlaufenden Prozess der Aneignung ständig in Frage gestellt und zugleich fundiert werden soll. So streben sie ein Verständnis der Diskrepanz an, die zwischen dem Schicksal der Nazi-Opfer und dem affirmativen Leben in der Tätergesellschaft herrscht. Die Begegnungen beunruhigen, weil sie einen Abschied verlangen von einem Nichtwissen, von einer Besänftigung, dass alles schon in Ordnung sei, und von einer manchmal fast für selbstverständlich gehaltenen Unversehrtheit des Seins. Diese Fragestellung aufgeworfen zu haben, ist trotz des Kirchentagsjargons verdienstvoll. Doch ist der Versuch ihrer Beantwortung äußerst ambitioniert. Die Autorinnen wählen den Weg der Kombination von Interviews und Fotografien, bei denen die Verfolgten im Vordergrund stehen. Auf diese Weise soll in enger Verbindung mit dem Text eine parallele Erzählung entstehen, nicht Gesagtes dennoch erfahrbar werden. Inhaltlich wird ein großer Themenbogen gespannt. Er beginnt bei den wenig bekannten slowenischen Okkupationsopfern, deren späte und leider auch naive Hoffnung auf Entschädigung strikt abgewiesen wurde, die hier nun in einer Geschichte mit dem Titel »Warum Tone Christian Angela Merkel nicht zu ihrer Wiederwahl gratulierte« dargestellt wird. Über zentrale Punkte der Auseinandersetzung wie Dystomo oder zwangssterilisierte Euthanasiegeschädigte stieß die Fallsammlung mit dem Nachwirken des § 175 in der Bundesrepublik und der Weigerung, die Verfolgung von Homosexualität als uneingeschränkten Entschädigungsgrund anzuerkennen. Eine Überblicksdarstellung zur Entschädigungsgeschichte schafft eine Einordnungsmöglichkeit. Es wäre allerdings besser gewesen, wenn statt schiefer Formulierungen wie der, das Londoner Schuldenabkommen wurde bereits vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts gezogen, die großen Linien der Entschädigungspolitik gerade gezogen worden wären. Denken wir zum Beispiel an die Niederlage Henry Morgenthaus in der Debatte um das Verhalten gegenüber Nachkriegsdeutschland, dann wird klar, dass die nachfolgende Entwicklung der US-Politik von der Überlegung geprägt war, die Westzonen gegenüber der Sowjetunion in Stellung zu bringen. Dazu gehörte auch die Möglichkeit des Freikaufs von den Verbrechen. Mit dem Londoner Schuldenabkommen von 1953 wurden die Konditionen hierfür deutlich herabgesetzt. Derlei inhaltliche Kritik ließe sich fortsetzen, doch ist es interessanter, sich mit den Beweggründen der Autorin ein solches Buch zu machen auseinanderzusetzen. Die Zeit drängt, ist ihr Schlüsselsatz. Speziell plädieren sie für eine Internationalisierung der Entschädigungsfrage und damit auch für die Aufhebung der Trennung in inländische und ausländische Verfolgte. Der Verfolgtenbegriff soll von der narzisstischen Verfolgungsdoktrin gelöst und erweitert werden. Hierin sehen sie die Voraussetzung, um die Debatte in eine breite Öffentlichkeit zu tragen und die offenen Rechnungen der Geschichte in die Gegenwart zu katapultieren. Ihre Maxime, es müsse für die Rechte der von Nazis Verfolgten gekämpft werden, solange noch einer von ihnen lebt, ist zweifellos richtig. Doch sollte klar sein, dass entschädigungsgeschichtlich die Zeit nicht drängt, sondern abgelaufen ist. Über 75 Jahre nach dem Sturz des Nazi-Regimes lebt nun noch ein äußerst kleiner Teil der Opfer. Ihre Organisationen lösen sich teilweise auf. Auch andere Voraussetzungen für eine letzte große Anstrengung in der Entschädigungskontroverse werden nicht durch Appelle geschaffen. So ist nach dem Zwangsarbeiterabkommen in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts der Versuch unternommen worden, einen internationalen Zusammenschluss der weiterhin Ausgegrenzten zu schaffen. Er scheiterte. Daraus folgt nicht, dass heute nur noch wenig getan werden kann. Die Weigerung dieser Gesellschaft, ihre historischen Verbrechen umfassend aufzuarbeiten, hat nicht nur Auswirkungen auf die Lage der Opfer, sondern sie prägt auch den Weg dieser Gesellschaft in die Zukunft. Die Konsequenzen herauszuarbeiten ist, sagen wir es traditionell, eine antifaschistische Aufgabe, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ihr nachzukommen ist ebenfalls ein Teil des historischen Vermächtnisses. In unserem letzten Artikel wenden wir uns der Flüchtlingsabwehr und der hiesigen Bevölkerung zu. Der Artikel erschien im Freitag letzte Woche. Seitdem gab es allein 2 Anschläge auf Flüchtlingslager in Berlin. Diese Anschlagsserie auf Lager, in denen Flüchtlinge von dem deutschen Staat und den Gemeinden genötigt werden zu leben, ist kein neues Sicherheitsgesetz wert. Aber zur Flüchtlingsabwehr. Im Schnitt 16 Tote täglich. Mehr Menschen als je zuvor versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Das Versagen der EU-Außenpolitik ist tödlich. Auf der Balkanroute wurde im vergangenen Jahr auf der Nied gesungen von Menschen auf der Flucht. Sie sangen es, um sich Mut zu machen. Es ist ein arabisches Volkslied und der Text, den sie neu dazu gedichtet haben, lässt sich so übersetzen. Wenn es nicht von der Türkei aus klappt, klappt es von Ungarn. Die Westbalkanroute ist inzwischen dicht. Und der wackelige EU-Türkei-Deal scheint vorläufig seinen Zweck zu erfüllen. Weniger Menschen kommen nach Deutschland. Merkel ist auf diesen Burgfrieden der Abschottung angewiesen und auf Präsident Erdogan. Da kann Sigmar Gabriel noch so oft sagen, Deutschland dürfe sich nicht erpressen lassen. Wenn Merkel die Zahlen Geflüchteter niedrig halten will, muss sie mit den Ultimaten aus Ankara jonglieren. Sollte die Türkei den Deal platzen lassen, würde das vor allem Griechenland zu spüren bekommen. Der griechische Migrationsminister Ioannis Mousalas forderte schon einen Plan B für diesen Fall. Innenpolitik vor Außenpolitik. So lautet Merkels realpolitisches Mantra derzeit, was angesichts des Zustroms bei den Rechtsradikalen zwar seine Berechtigung hat, aber auch ignoriert, dass der Syrienkrieg längst in Deutschland angekommen ist. Die Berichte von der türkisch-syrischen Grenze auf Flüchtende würde geschossen, sind Teil dieser Logik. Die Probleme werden ausgelagert, statt sich den Herausforderungen der Integration zu stellen. Das Lied von der Balkanroute erzählt noch eine andere Geschichte. Für die meisten Menschen ist Flucht keine Option. Sie ist ein existenzieller Zwang. Es geht ums Überleben. Ist der eine Weg versperrt, nehmen sie einen anderen. Die Frage ist, wie viele Tote das fordert. Immer wieder werden Bilder sichtbar, die etwa Syrer in Aleppo zeigen, eingekesselt, verschüttet, erschossen, verletzt, tot. Oder kürzlich das kenternde Boot auf dem Mittelmeer und der Sea-Watch-Mitarbeiter mit dem toten Baby auf dem Arm. Die Mittelmeerroute ist derzeit so stark frequentiert wie nie. Frontex rechnet mit 300.000 Menschen in diesem Jahr allein aus Libyen. Selbst der Chef der Grenzagentur, Fabrice Leggeri, forderte mehr legale Wege aus den Krisenregionen nach Europa. Es sind derzeit vor allem Menschen aus dem Raum südlich der Sahara, die wegen der günstigen Wetterverhältnisse kommen. Mit ihnen steigen die Zahlen der Ertrunkenen. Im Moment sind es 16 am Tag im Schnitt. An Anblicke wie den des ertrunkenen jungen Aylan Kurdi von vor einem Jahr kann man sich nicht gewöhnen. Es ist das große Paradox in der Flüchtlingskrise, dass es in Deutschland genug Menschen gibt, die davon ergriffen sind und gleichzeitig der Meinung sind, man könne nicht alle aufnehmen. Was bedeutet das? Der Refugees Welcome Index von Amnesty International listet im Mai die flüchtlingsfreundlichsten Länder auf. Deutschland landet auf Platz 2. 75% waren der Meinung, die Regierung sollte Flüchtenden mehr helfen. Eine neue Studie des Pew Centers ergibt nun, dass 61% der Deutschen glauben, durch den Flüchtlingszustrom steige die Wahrscheinlichkeit einer terroristischen Gefahr. Das Mitgefühl verpufft, wenn die Empörung einsetzt oder die Angst. In einer globalisierten Welt ist das eigene Leben mit dem der Flüchtlinge verknüpft. Das versteht jeder, aber ist nicht alltagstauglich, lässt sich schwer in konkrete Handlungen ummünzen. Nationalistische Radikale docken genau hier an. Was tut der Rest? Das feine Schweigen, zitiert Georg Dietz auf Spiegel Online den Historiker Fritz Stern, um das Versagen der bürgerlichen Mitte zu beschreiben. Im April forderten Angela Merkel und Thomas de Maizière nach dem Vorbild des Türkei-Abkommens einen Deal mit Libyen, mit einem Land, das keine richtige Regierung hat und an dessen Küste tote Geflüchtete wochenlang am Strand liegen. Unlängst stellte auch die EU-Kommission Pläne für die Migrationspartnerschaft mit afrikanischen Ländern vor. Eine Mischung aus Druck und Hilfszusagen. Über 100 NGOs, darunter Amnesty International und Ärzte der Welt, übten scharfe Kritik. Die EU torpediere damit ihre menschenrechtsbasierte Außenpolitik. Flüchtlinge zurücknehmen oder Hilfsgelder gekürzt bekommen. So funktioniert die Migrationsabwehr. Für die Menschen in akuten Bedrohungslagen wird diese globale Außenpolitik zu einer ausweglosen Falle. Die bürgerliche Regungslosigkeit ist ein Symptom des Weltroulettes, das unbeeinflussbar scheint. Hinzu kommt die Ambivalenz zwischen der eigenen Komfortzone und dem Wissen um die Grausamkeit, die andere erleiden, und ja, vielleicht auch eine zunehmende Angst in all ihrer Irrationalität. Es ist unrealistisch anzunehmen, dass Deutschland sichere Fluchtwege schaffen und alle Flüchtenden wird aufnehmen können. Es ist auch unrealistisch, das Sterben auf dem Mittelmeer als alternativlos hinzunehmen. Die Lücke, die dazwischen klafft, hat auch deshalb eine hohe Dringlichkeit. Die Menschen sind längst hier. 1,2 Millionen kamen 2015 nach Deutschland. Viele auf jenen Booten, die man jetzt wieder in den Nachrichten sehen kann. Ihnen zuzuhören ist der einfachste, vielleicht wirkungsvollste Schritt. Erst dann wachsen Verständnis und Empathie für die Verhältnisse, die uns die Flüchtlingskrise allesamt katapultiert. Es ist eine Chance, Angst abzubauen und sich zu politisieren, auch gegen die Rechten im Land.
Und das war der linke Medienspiegel.
Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Und tschüss.